Ja, wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich, dass du heute da bist. Ich hoffe, du bist freiwillig da, bist nicht gezwungen worden oder so. Denn genau das ist es von uns Christen. Wir sind freiwillig, dass wir uns Gott nähern, weil er uns berührt hat in unseren Herzen. Es hat sicher Momente gegeben, ich glaube von jedem von uns. Da haben wir das wahrgenommen, Gott redet zu mir. Bei mir war das am 3. September 1989. Dort konnte ich diese Stimme von Jesus hören, diese Einladung von Jesus hören. Ich möchte mit dir leben. Ich habe damals dieser Anfrage, ich möchte mit dir leben, eine Antwort gegeben. Und sie lautete, ja, ich will das. Ich will mit dir leben. Dieser Evangelist Wilhelm Bals hat mir damals einen Vers mitgegeben. Für diesen Start mit Jesus hat er gesagt, ich gebe dir einen Vers mit aus dem Korintherbrief. Siehe, Altes ist Vergangenes, vergangen, Neues ist geworden. Und ich habe mir damals irgendwie gedacht, klingt ein bisschen komisch, ich weiß nicht, was er damit meint, ich habe das nicht so richtig verstanden. Ich habe die Bibel noch nicht so gelesen, ich war einfach so nur von diesem Evangelium begeistert. Ich glaube, das Evangelium ist eine Botschaft, wenn man sie wirklich versteht, dann rührt es das Herz an. Und ich hoffe, das gelingt mir heute Morgen auch, dass ich dein Herz neu beleben kann mit dem Evangelium. Der Raphael hat mich gefragt, ob ich am Palmsonntag predigen kann. Habe ich gefragt, ja, was soll ich da predigen? Das ist dabei eigentlich der Palmsonntag, der Einzug, wie die Caroline gesagt hat, wo Jesus in Jerusalem eingezogen ist. Aber ich habe mir gedacht, ich möchte euch heute stärken. Wir sind schon nach dem Tod von Jesus Christus. Wir sind schon Menschen, die nach der Auferstehung leben. Und diese Auferstehungskraft, dieses Wirken des Heiligen Geistes, das ist was Großartiges. Das ist was Einzigartiges, was die Geschichte von Jesu Geburt bis heute großartig verändert hat. Wenn man zurückschaut, immer dort, wo die Christen, wo dieser lebendige Heilige Geist in Menschen eingekehrt ist, die Menschen es zugelassen haben, dass dieser lebendige Heilige Geist in diese Situation hineinwirken kann. Dort sind heilige Momente entstanden. Dort sind heilige Momente entstanden, die Menschheit positiv verändert hat. Ich bin so begeistert persönlich von Paulus und von Timotheus. Die zwei, die sind so Feuer und Flamme für das Evangelium. Die haben zwei Paar Schuhe an. Ein Schuh, Evangelium. Aus Gnade seid ihr selig geworden. Zweiter Schuh, Charakterbildung. Charakterbildung bedeutet, dass das, was du bist und warst, das nimmt Jesus heraus. Ich habe mir so vorgestellt, bei mir war das so. Jesus ist in eine Bruchbude gekommen, in ein Haus, das überhaupt nicht dem Willen Gottes entsprochen hat. Und ich habe zu Jesus gesagt, ja, jetzt räumen wir mal da auf. Und Jesus hat gesagt, ich räume dort auf. Das sind ja nur die Folgen von dem. Ich räume in deinem Herzen auf. Ich fange mit dem an. Und das hat er dann auch gemacht. Und ich kann jetzt schon zurückschauen, über 34 Jahre. Und Jesus hat den Staubsauger eingeschaltet in mein Leben und hat den Schmutz herausgewischt aus den Fugen meines Lebens und hat mich so verändert, so positiv verändert. Und deswegen ist mir das Evangelium auch persönlich so wichtig und so habe ich es so gern, weil er einfach in der Lage ist, Jesus ist es vollkommen egal, wie sündig du bist. Jesus ist es vollkommen egal, wie sehr du in deinem Leben daneben liegst. Warum ist ihm das egal? Weil dafür ist er gekommen. Jesus ist genau deswegen gekommen, damit er das, was dir unmöglich ist, möglich macht. Nämlich, Paulus beschreibt das im Epheser. Er sagt im Epheser 2, Vers 8: Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, auf das sich niemand rühme. So beschreibt Paulus das. Und das habe ich in der Tiefe verstanden, was das für mich bedeutet. Ich bin nicht aufgefordert, ein heiliges Leben zu führen. Ich bin aufgefordert, Gottes Heiligen Geist in meinem Leben Raum zu geben. Und er wirkt das. Ich kann das nicht wirken. Aber er hat das gemacht. Jesus hat mit seinem Heiligen Geist es in uns eingezogen und er wirkt. Er wirkt das, was Gott wichtig ist. Und er sagt, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus. Du bist in Christus Jesus ein Werk Gottes. Gottes Werk ist Jesus Christus. Wir haben das gehört, Jesus, in Gottes Wort steht das so wunderbar. Nachdem Gott auf vielerlei Weise geredet hat, durch Propheten, hat er in den letzten Tagen geredet durch den Sohn. Ihn hat er eingesetzt zum Erbe über alles. Alles. Wenn du Jesus hast, dann erbst du alles vom Reich Gottes. Alles. Da bleibt nichts übrig. Hat jemand von euch schon mal vererbt? Gibt es jemanden, der schon was vererbt hat? Oder ein Erbe bekommen hat? Ja, dort sagen jetzt mehr auf. Hast du was getan für das Erbe? Hast du was getan? Gar nichts. Du hast es geschenkt bekommen. Der, der das vererbt hat, der hat dir das einfach geschenkt. Er hat einen Preis bezahlt. Er hat dafür viel getan, dass du ein Erbe hast. Und jetzt hast es du bekommen, gratis. Und so ist es mit dem ewigen Leben bei Gott. Es ist ein Geschenk. Es ist ein Erbe, das Gott mir zuteilt. Ich kann das nicht. Ich kann von diesem Erbe nicht schaffen. Er hat das geschaffen in seinem Sohn. Und es gibt das Zitat in der Bibel. Wer den Sohn hat, diesen Jesus Christus, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat das Leben nicht. Aber dieses Leben ist dieses göttliche Leben. Das ist dieser Heilige Geist, dieses vom Reich Gottes. Du hast nichts vom Reich Gottes, wenn du diesen Jesus nicht in dir hast. Und deswegen spreche ich diese Einladung immer wieder gerne aus. Jesus streckt dir deine Hand, die Hand schon entgegen. Er bietet dir dieses Erbe an. Aber was muss man tun, wenn man ein Erbe bekommt? Man muss es annehmen. Es gehört mir solange ich es nicht annehme. Und wenn ich es annehme, dann gehört es mir. Dann ist alles, was da ist, gehört mir und ich habe es umsonst bekommen. Und das ist so ein Riesengeschenk. Und Paulus versucht den Ephesern auch in diesem Text, den wir uns heute Morgen anschauen wollen, ihnen klarzumachen, wir sind gar nicht vorgesehen worden für dieses Reich Gottes, wir Heiden. Ich bin ein Heide, ich bin kein Jude, ich bin ein Heide. Und Paulus versucht den Ephesern zu sagen, das Volk Gottes, das Volk Israel, das war immer schon das Volk Gottes. Und zu diesem Volk Gottes ist etwas hinzugekommen, nämlich die Heiden. Die Heiden, das sind die nicht aus dem Judentum kommen. Gibt es hier jemand, der ein Jude ist? Gar keiner. Gibt es hier Christen? Gibt es schon ein paar, gell? Genau. Und das finde ich so großartig. Wir sind keine Juden und Gott hat etwas gemacht. Er hat gesagt, wisst ihr was? Ich werde meine Gnade ausbreiten über das Judentum hinaus. Über das hinaus. Wir hatten einen Pfarrer im Dorf, der war auch Gärtner. Der war Hobbygärtner. Und der hat immer so die Bäume geschnitten und ist auch zu den Leuten gegangen, hat dann mit ihnen geredet und die Bäume geschnitten. Und der hat auch veredelt. Weiß jemand, was veredeln ist? Dann nimmt man einen Zweig von einem Baum heraus und setzt ihn auf einen anderen Baum ein. Man schneidet in die Rinde hinein und man setzt diesen Ast hinein, verbindet ihn und dann verbindet sich dieser Baum mit diesem Ast. Und so war es so, dass wir zu Hause einen Zwetschgenbaum hatten. Der hatte zwei verschiedene Zwetschgen auf einem Baum. Er hatte die kleinen und die großen dicken. Und jeder, der vorbeigekommen ist, hat sich gedacht, schaut interessant aus. Ein Baum mit zwei verschiedenen, mit derselben Frucht, aber die haben verschieden ausgeschaut. Und dieses Bild ist ungefähr das gleiche, was Gott mit Jesus Christus gemacht hat. Er hat uns eingepflanzt in dieses Reich Gottes. Als Christ bist du eingepflanzt in dieses Reich Gottes. Du bist ein Kind des lebendigen Gottes. Und das ist was Großartiges, was Jesus hier gemacht hat. Und Paulus schreibt weiter, sagt er, darum gedenkt daran, dass ihr einst nach dem Fleisch Heiden wart, unbeschnitten genannt wurdet, von denen, die gesandt sind, die Beschneidung mit den Händen, also diese Juden, die aus derselben Zeit waret ohne Christus, ohne Christus, fremd und außerhalb der Bürgerschaft Israels. So hat Paulus das beschrieben. Das ist so, wenn du, ich bin gestern nach Slowenien gefahren, nach Bled, und da gibt es diese Grenze. Ne? Zwischen Österreich und Slowenien gibt es die Grenze. Und dieser eine Meter von da bis daher, da bin ich zum Ausländer geworden. Ganz einfach. Nach diesem Meter war ich plötzlich ein Ausländer. Und genau so ist das. Dieser eine Meter trennt dich. Gell? Und das hat Paulus versucht zu erklären. Wir sind nicht, wir haben keinen Anspruch auf dieses Reich Gottes. Und Jesus, und in der Bibel steht, das hat mich so begeistert. Vor Grundlegung der Welt, da hat es diese Erde noch gar nicht gegeben. Da hat es die Planeten, die Sonnensysteme gar nicht gegeben. Vor Grundlegung der Welt hat Gott das schon so geplant, dass er diesen Sohn schicken wird, diesen Jesus schicken wird, damit du und ich in das Reich Gottes einziehen können, gratis. Gratis, ohne Leistung, ohne Verdienst. Und das hat mich so begeistert an Paulus, dass er das herausgearbeitet hat, dieses Privileg, ein Kind Gottes zu sein, als Geschenk, ohne Leistung, ohne brav sein, ohne sich anzustrengen, sondern Gott hat dir das einfach vererbt. Und das begeistert mich. Er beschreibt das auch so. Daher ihr keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Nun aber seid ihr, die ihr in Christus Jesus seid und einst ferner gewesen seid, nahe geworden durch das Blut Jesu Christi. Das muss uns Christen ja aus so fröhlich machen. Das ist das, was mich ein bisschen traurig macht, dass wir Christen so traurig sind. Wir haben allen Grund zum fröhlich sein. Wenn es auf der Welt dunkel wird, wer ist denn dann verantwortlich? Wer ist denn dann verantwortlich? Die Christen. Warum? Weil die haben die Taschenlampen. Ganz einfach. Und wenn die sie ausschalten und sagen, es ist so, geht so schlecht, dann wird es wirklich dunkel. Und in der Geschichte kann man das beobachten. Das Ausmaß der Dunkelheit wird sichtbar, wenn das Licht sich zurückzieht. Wir leben auch in herausfordernden Zeiten. Wir leben auch in Zeiten, und ich weiß nicht, welche Gespräche ihr führt. Ich habe sehr viele Gespräche, wo man Entmutigung, Hoffnungslosigkeit und Angst ist ein Thema. Und das ist eine Gelegenheit. Das ist eine Gelegenheit, dass wir unser Leben dann teilen können und sagen, ich lebe auch in der heutigen Zeit, ich habe die gleichen Herausforderungen wie du. Weißt du was? Aber ich kenne einen, der sagt, ich gehe mit dir. Ich gehe mit dir durch die Schwierigkeiten deines Lebens durch. Und das ist was Großartiges. Wir singen das da in unseren Liedern. Aber wenn wir das in der Praxis haben, wenn wir schwierige Situationen haben, dann ist Jesus da. Die Frage ist immer, Jesus ist da, aber bin ich in diesem Moment da, wo Jesus ist? Das ist das Entscheidende. Es gibt so eine Vorstellung vom Leben, ne? So wie ich. Ich habe gedacht, morgen werde ich fröhlich aufstehen, in die Arbeit gehen, und dann hat sie mir das Leben vorgestellt. Ich hatte solche Rückenschmerzen, dass ich nicht aus dem Bett rausgekommen bin. Dann ist das so ein Moment, wo man sich denkt, na, ich habe so eine Vorstellung vom Leben, dann stellt sich dir das Leben vor. Und dann hast du diese Situation, dann bist du in der schwierigen Situation drinnen. Und dann sagst du dir vielleicht, das habe ich mir aber nicht so vorgestellt, das ändert an der Situation nichts. Aber dann gibt es zwei Möglichkeiten. Jammerst du oder sagst du, das ist meine neue Lebenssituation. Das ist jetzt meine neue Lebenssituation. Und der stelle ich mir vollkommen. Und ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um daraus zu lernen. Daraus zu lernen, etwas zu ändern. Wenn wir etwas bekommen im Leben, dann heißt das immer, das ist etwas, was uns auf etwas hinweisen sollte, dass wir was ändern sollen. Wenn wir so gleich weitermachen. Was hat Einstein gesagt? Was hat er gesagt? Wer immer das Gleiche macht, der kann doch nicht hoffen, dass er irgendwas anderes kommt. Und diese Gelegenheiten im Leben, die uns aufgetragen sind, Ich habe so eine Freude gehabt am 3. September 1989. Ich habe einen Purzelbaum geschlagen, wirklich. Ich habe so eine Freude gehabt, die Leute haben alle gesagt, ich habe keine Drogen genommen oder was. Aber ich war so begeistert von dem, weil ich es verstanden habe, was da passiert ist. Und am gleichen Tag, am 3. September 1989, ist ein Flugzeug abgestürzt. Es sind 12 Menschen gestorben. Die haben eine andere Situation gehabt, die Angehörigen von der Familie. Es war am gleichen Tag. So ist das Leben. Das Leben legt was auf. Aber ich glaube, dass wir, mein Vater war im Zweiten Weltkrieg. Er hat mir Sachen erzählt, er hat darüber nicht so gerne gesprochen, weil es so eine Not war und weil es so schwierig war und weil es so traurig war. Vor allem war es traurig. Er hat sich das nicht aussuchen können. Er ist geboren 1918 und er ist mit 20 Jahren in den Krieg gezogen. Er hatte keine Alternative. Es war so. Also wir haben keine Alternative im Leben. Wir stehen alle in unterschiedlichen Zeiten drinnen. Wenn ich meiner Großmutter gesagt hätte, weißt du was, da oben im Himmel, da fliegt was um, das sagt nächste Straße rechts abbiegen. Die ist geboren 1888. Hätte sie zu mir gesagt, irgendwas ist da bei dir da oben mit in Ordnung. Wir leben alle in unterschiedlichen Zeiten, aber Gott hat dich in die heutige Zeit hineingestellt, damit du heute und hier und jetzt einen heiligen Moment schaffen kannst, wo du gerade bist. Dass du Hoffnung und Perspektive geben kannst, wo du gerade bist. Und das ist auch das, was ich zutiefst überzeugt bin. Das ist der Auftrag von uns Christen. Jesus sagt, ihr seid die Dunkelkammer in der Welt, sagt er nicht, oder? Was sagt er? Ihr seid das Licht der Welt. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn man das Salz, wenn es nicht mehr salzt, womit will man salzen? Und ich möchte euch wirklich da in diese Richtung wirklich herausfordern. Nicht zu jammern, nicht Kopf in den Sand wie der Strauß, sondern aufrecht dort stehen und sagen, Jesus, hilf mir in dieser schwierigen Situation. Geh mit mir dadurch und lass deinen Geist jetzt wirken. Lass mich das tun, was du in dieser Situation wirken möchtest. Und davon bin ich überzeugt, wenn wir das tun, ich habe viele Geschichten, ich könnte keine Geschichten erzählen, ich habe viele Geschichten, wo ich das zugelassen habe, wo ich gesagt habe, Gott, ich gebe dir das, ich bin überfordert, ich weiß es nicht, du kannst es tun. Und Gott tut das. Aber er muss unser Herz haben. Und damit er unser Herz hat, müssen wir uns für ihn entscheiden. Und das freiwillig. Nicht, weil wir das müssen, weil sich das gehört, sondern aus freien Stücken. Ich kann mich noch so gut erinnern, wie ich geheiratet habe. Da hat mich der Pastor gefragt, möchtest du die Marion heiraten? Dann habe ich zwei Möglichkeiten. Ich kann sagen, ja oder nein. Nein oder vielleicht. Oder schauen wir mal. Ne? Und dieses kleine Ja ist so entscheidend, ob wir verheiratet sind oder nicht. Und das Gleiche ist mit Jesus. Dieses kleine Ja zu ihm wird entscheiden, ob du sein Kind bist oder nicht. Ob sein Heiliger Geist in dir wirken wird oder nicht. Und deswegen ist mir das so ein Anliegen, dass wir das in der Tiefe begreifen. Was das bedeutet, diesem lebendigen Heiligen Geist einzuladen, dass er wirken kann in unserem Leben. Er beschreibt das in Vers 14, sagt er, und hat abgebrochen den Zaun, der dazwischen war, indem er durch sein Fleisch wegnahm die Feindschaft, nämlich das Gesetz, so ihm geboten gestellt war, auf das er aus zwei einen neuen Menschen in ihm selber schaffe und Frieden mache. Und dass er beide versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz. Und hat die Feindschaft getötet durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat verkündigt im Evangelium den Frieden euch, die ihr ferne wart und denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir den Zugang alle beide im Geiste zum Vater. Also mich hat das so begeistert. Ich bin so begeistert darüber, weil ich bin ein Heide. Ich bin kein Jude, ich bin ein Heide. Mich hat das so begeistert, dass Gott Jesus Christus auf diese Erde geschickt hat, damit ich Teil dieses Reich Gottes werde. Das ist was Großartiges. Ich habe Umfragen gemacht, ich habe Leute gefragt auf der Straße. Angenommen, du würdest heute sterben. Das ist eine hypothetische Frage. Und du würdest vor Gott stehen und Gott würde dich fragen, warum soll ich dich zu mir lassen? Was würdest du Gott sagen? Da sind Antworten gekommen. Einer hat gesagt, den Gott gibt es gar nicht. Der wird mir das gar nicht fragen. Und der andere hat gesagt, naja, ich habe schon eigentlich mein ganzes Leben ordentlich gelebt. Ich glaube nicht, dass das ein Problem sein wird. Und viele Antworten habe ich da bekommen. Aber mich hat das so getröstet, dass ich wissen darf, Die Himmelstür ist offen. Die Himmeltür ist weit offen. Und die Einladung ist ausgesprochen für das Himmelreich. Und ich muss nicht was leisten oder was tun, dass ich durch diese Tür durchgehen kann, sondern durch diese Tür ist Jesus gegangen. Er hat das für mich erledigt. Alles. Alles. Und das ist eine Perspektive, die jetzt da ist, aber die geht über das hinaus. Ich freue mich auf den Himmel und auf die Schutzengelabteilung. Kennen Sie die Schutzengelabteilung? Ich bin von Steiermark nach Klagenfurt gefahren, eingeschlafen im Auto. Zwischen Maria Saal und Klagenfurt eingeschlafen im Auto. Dann denke ich mir so, so fein schlafen. Da fahre ich, denke ich mir, hey, ich fahre mit dem Auto. Hey, ich fahre mit dem Auto. Und dann denke ich mir, jetzt wird es aber gleich kläschen. Die Augen sind zu, jetzt wird es aber gleich kläschen. Augen auf. Und die Augen gehen nicht auf. Und du denkst dann, naja, spannend, jetzt wird es aber gleich duschen. Und plötzlich gehen die Augen auf und ich bin voll auf der Gegenfahrbahn. Aber es ist kein Auto gekommen. Ich habe alles falsch gemacht. Ich habe wirklich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Aber es ist nichts passiert. Und das ist der Gnadenmoment. Und genau das Gleiche ist mit unserem Leben. Wir haben alles falsch gemacht. Wir haben alles, was Gott wichtig ist, da liegen wir daneben. Und Gott hat gesagt, kein Problem. Kein Problem. Ich bringe das in Ordnung. Und Gott hat einen hohen Preis bezahlt. Das ewige Leben war nicht gratis. Für dich ist es gratis, aber umsonst was nicht. Jesus hat alles gegeben. Wir können uns das nicht vorstellen. Wie viel es, wenn es da ein bisschen eine Vorstellung haben möchtest, dann liest du öfter die Zeitung, was alles passiert. Und dann kannst du nur ein bisschen vorstellen, was Jesus getragen hat, als er sein Leben gegeben hat. Er hat nämlich nicht gesagt, schwamm drüber. Er hat gesagt, durch mich hindurch. Diese schwere Last geht durch mich hindurch. Und das ist schon was. Das ist schon was. Und das freut mich dann so innerlich, dass ich das begreifen darf, was Jesus da wirklich getan hat. Dass Jesus für jedes Unrecht, das auf dieser Erde geschehen ist und noch geschehen wird, dass er das bezahlt hat. Mit seinem Leben, mit seinem Tod. Und das ist was Großartiges. Und dafür bin ich Gott dankbar. Vom Herzen dankbar. Ich bete noch. Ja, himmlischer Vater, wir können das nicht begreifen. Wir können das nicht begreifen. Dein Weg der Liebe, der Güte, der Gerechtigkeit, der Barmherzigkeit. Und dennoch können wir es erleben. Dafür danke ich dir. Ich möchte dir danken, dass du deinen Sohn gegeben hast, damit wir leben können. Nicht nur leben können, sondern so leben, wie es dir gefällt. Danke, dass du die Möglichkeit geschaffen hast, dass dein Sohn Jesus Christus in uns leibhaftig lebt. Dass du in uns durch deinen Sohn lebst und dass dieses Leben Auswirkungen haben kann auf unser Umfeld. Und dafür möchte ich beten, Herr Jesus Christus, gebrauche uns nach deinem Wohlgefallen in dieser Welt. Lass uns diese Not und diese Verzweiflung und diese Unzulänglichkeiten des Lebens, lass uns da hineinwirken durch deinen lebendigen Heiligen Geist. Stelle uns jeden dorthin, wo du uns haben möchtest und wirke dort und mach dort einen heiligen Moment, dass Menschen Hoffnung und Perspektive und Liebe bekommen und erkennen, du bist da. Hilf uns, dass wir da sind, wo du bist. Amen.